Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Von Bund und Ländern wird heute eine Richtungsentscheidung nach 2,5 Monaten Corona-Lockdown erwartet. Die Runde berät seit dem Nachmittag über Öffnungsperspektiven. Um Lockerungen möglich zu machen, auch wenn die Infektionszahlen wieder steigen, könnte ein neuer Richtwert eingezogen werden. Dafür wird in einer Beschlussvorlage eine 7-Tage-Inzidenz von höchstens 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern genannt. In den vergangenen 3 Wochen ist diese Inzidenz bundesweit kaum gesunken. Bei 68 lag sie am 10. Februar, dem Tag der letzten Bund-Länder-Konferenz. Heute sind es 64.
Warten mal wieder. Wann tut sich was vor der blauen Wand? Doch auch nach Stunden der Bund-Länder-Gespräche ist keine Pressekonferenz in Sicht. Es gibt viel zu diskutieren über Impf-, Öffnungs- und Teststrategien. Schon vor der Konferenz war Berlins regierender Bürgermeister im Angriffsmodus.
Ja, es müssen jetzt von Herrn Spahn heute wirklich verlässliche Aussagen kommen. Wann kommen welche Testkapazitäten in den Ländern an? Sowohl bei den Schnelltests wie bei den Selbsttests brauchen wir dazu jetzt Antworten.
Denn das Testen soll zentraler Baustein bei der Öffnungsstrategie sein. Trotz nicht sinkender Infektionszahlen sollen laut Entwurf ab Montag Blumengeschäfte und Buchläden öffnen. Und ab spätestens April soll jeder Bürger einen kostenlosen Schnelltest pro Woche bekommen. Mehr Tests, mehr Impfen, nicht nur auf einen Lockdown setzen, will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.
Nicht leichtfertig werden, weiter die Regeln einhalten, aber jedenfalls nicht alles pauschal schließen. Das ist der Wechsel, den wir heute machen.
Und dafür soll auch ein neuer Inzidenzwert eingeführt werden. Im Entwurf geht es um Gegenden, die eine Inzidenz über 35 und unter 100 haben. Das betrifft fast ganz Deutschland. Für sie könnten in einem sogenannten dritten Öffnungsschritt der Einzelhandel und die Museen geknüpft an Terminbuchungen wieder zugänglich werden. In einem vierten Schritt dann unter anderem die Außengastronomie mit Termin. Für die Region mit einer Inzidenz unter 35 ginge das alles auch ohne Termin. Kritik an dem Entwurf kommt von der Opposition.
Es gibt ein Inzidenzhopping 50, 35, 100. Und es ist fragwürdig, ob dieser Wert überhaupt der entscheidende sein kann.
Es ist eine Öffnungsfata Morgana. Die Menschen können Öffnung sehen, sie ist aber unerreichbar. Die Bedingungen, die Zahlen, die Methoden, die dafür vorgesehen sind, werden auf ganz lange Zeit, auf Tage, auf Wochen keinen großen Unterschied im Alltag der Menschen machen.
Für Diskussionen sorgt bei dem Bund-Länder-Gespräch auch das Impfen. Um die stockende Impfkampagne zu beschleunigen, könnten ab Ende März oder spätestens Anfang April Haus- und Fachärzte ebenfalls gegen Covid-19 impfen.
Tina Hassel in Berlin, über welche Punkte wird bei der Konferenz besonders diskutiert?
Nun, weil nach dem schleppenden Impfstart jetzt auch Engpässe bei den Schnell- und Selbsttests drohen, wurde heute lange und emotional über die weitere Teststrategie beraten, die ja die weiteren Lockerungen absichern soll. Und dabei haben auch unionsgeführte Länder wie zum Beispiel Hessen den Gesundheitsminister kritisiert. Weil der Bedarf an Tests unterschätzt wurde, soll es wohl eine Taskforce geben, die sich um die Bestellung kümmern soll, um die monatlich bis zu 150 Millionen benötigten Schnelltests sicherzustellen. Und damit auch die Impfung beschleunigt werden kann, hat Gesundheitsminister Spahn heute angekündigt, dass auch über 65-Jährige schon bald mit AstraZeneca geimpft werden könnten. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission stehe kurz bevor.
Sollten Lockerungen kommen, werden dann alle Bereiche in Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigt?
Nein, derzeit nur können sich einige Branchen nur freuen. Es gibt zwar erstmals einen Perspektivwechsel, weg von den reinen Inzidenzwerten hin zu einem Stufenplan für Öffnungen, aber viele Bereiche wie etwa Gastronomie, Kultur oder die Reise- und Veranstaltungsbranche werden auf die nächste Bund-Länder-Runde am 22. März vertröstet und da herrscht natürlich großer Unmut. Und auch bei den Schulen und Kitas gibt es in der Vorlage derzeit, die wir kennen, keine weiteren Öffnungsperspektiven, obwohl die Kultusminister gestern noch gefordert hatten, schon im März weitere Jahrgänge in den Präsenz- und Wechselunterricht zu holen und obwohl auch da ja wöchentlich getestet werden soll.
Dankeschön, Tina Hassel. Zu den Bund-Länder-Beratungen sendet das Erste auch ein ARD-Extra gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten übertragen wir live auf Tagesschau 24. Die größte deutsche Oppositionspartei, die AfD, kann künftig mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht werden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stufte jetzt die gesamte Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein, so Parlamentskreise. Wegen eines laufenden Verfahrens äußerte sich das Kölner Amt nicht offiziell. Deshalb sollen auch AfD-Abgeordnete sowie Kandidaten bei den bevorstehenden Wahlen vorerst nicht observiert werden. Die AfD-Spitze reagierte empört. Zustimmung signalisierten die Koalition und die anderen Oppositionsparteien.
Umstrittene Auftritte von AfD-Politikern und das in aller Öffentlichkeit. Etwa bei Demonstrationen wie vergangenen August in Berlin. Dabei war klar, der Verfassungsschutz prüfte 2 Jahre lang. Gibt es Anhaltspunkte für Verfassungsfeindlichkeit? Als Frühwarnsystem ist der Verfassungsschutz verpflichtet, solche Tendenzen schnell zu erkennen.
Wir wissen auch aus unserer Geschichte, aus der Zeit der Weimarer Republik, dass Demokratien eben auch nur mit Demokraten funktionieren. Und dort, wo das angezweifelt wird, dort, wo das bekämpft wird, dort, wo das in Frage gestellt wird, da muss man dem auch kraftvoll entgegentreten.
Die Prüfung durch den Verfassungsschutz ist zu Ende. Das Ergebnis? In der Tat sieht er Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung. Keine Überraschung im politischen Berlin.
Die AfD lässt ja keine Gelegenheit aus, demokratische Institutionen zu verunglimpfen. Rechtsextremisten haben de facto die Partei übernommen. Hier im Bundestag erleben wir in jeder Sitzungswoche rechtsextreme Verschwörungserzählungen.
Allerdings, derzeit stehen sich AfD und Verfassungsschutz wegen der Einstufung vor Gericht gegenüber. Bis der Streit geklärt ist, hat sich der Verfassungsschutz verpflichtet, keine Überwachung von Abgeordneten auf Landes-, Bundes- und Europaebene. Die AfD dennoch empört.
Wir sehen das als absoluten Skandal an, auch wie hier unseriös Informationen durchgestochen wurden vom Bundesamt für Verfassungsschutz wahrscheinlich oder von Bundesinnenministerien in einem laufenden Prozess.
Die AfD sagt, es gehe darum, sie im Wahljahr zu schwächen. Dazu viel Widerspruch heute. Der Verfassungsschutz könne seine Aufgabe wegen der Wahl nicht ruhen lassen.
Dann wird gewählt, Menschen wählen die Partei und danach kommt das raus. Dann sagen die Leute natürlich zu Recht, ja Gott, hätte man das gewusst.
Die AfD ist nun ein Verdachtsfall. Das liegt vor allem an den Mitgliedern, die eine rechtsextremistische Gesinnung haben.
Sie geben den Ton vor in der AfD, seit Jahren die radikalen Rechten, mit fremden und islamfeindlichen Äußerungen.
Wir verwehren den Islam als Okkupationsmacht, als Besatzungsmacht den Zutritt nach Europa und nach Deutschland.
Für diese massenhafte Migration mit all dem, was es mitgebracht hat, von Mord und Totschlag und Vergewaltigung und Bombenanschlägen, ist die Bundeskanzlerin dieses Landes persönlich verantwortlich geworden.
Dabei weiß die Partei um den Verfassungsschutz, appelliert in internen Handreichungen an die Mitglieder, pauschale Diffamierungen von Ausländern seien zu unterlassen, vergebens.
Unser Sozialsystem wird ausgeplündert. Diese Menschen kommen nicht hierher, weil ihnen Deutschland so gut gefällt, sondern weil ihnen unser dickes Portemonnaie gefällt. Aber so dick es ist bald nicht mehr, liebe Freunde.
Die Bühnen der AfD gehören vor allem im Osten dem rechtsextremen Flügel. Offiziell aufgelöst, doch das Netzwerk intakt. Sie fahren die guten Ergebnisse bei den Landtagswahlen ein. Anführer Höcke, in der AfD kein Außenseiter.
Herr Höcke rückt die Partei nicht nach rechts. Herr Höcke ist die Mitte der Partei.
Es ist nicht lange her, da paktierte Bundessprecher Jörg Meuthen noch mit dem Flügel. Durch Absprachen mit Höcke und Co. hielt er sich an der Spitze. Als der Verfassungsschutz den Flügel ins Visier nimmt, scheint es zu spät für die 180-Grad-Wende der AfD.
Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten. So geht das nicht.
Doch auf dem letzten Parteitag sieht das fast die Hälfte der Delegierten anders. Den Ton der AfD haben die Radikalen längst vorgegeben. Das hat auch der Verfassungsschutz gehört.
Union und SPD haben sich auf die Einführung eines Lobbyregisters verständigt. Damit sollen mehr Transparenz und eine größere Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen gewährleistet werden. So würden Lobbyisten bereits vor der Kontaktaufnahme mit Abgeordneten, Fraktionen oder der Bundesregierung verpflichtet, Angaben zu machen, etwa zu Auftraggebern oder finanziellen Aufwendungen. Der Gesetzentwurf soll zeitnah im Bundestag verabschiedet werden.
Der Fall Nüsslein und die Frage, ob der CSU-Bundestagsabgeordnete bestechlich war, hat wohl Bewegung in einen festgefahrenen Streit gebracht. Union und SPD haben sich auf ein Lobbyregister geeinigt. Professionelle Interessenvertreter, etwa aus Industrie und Handel, müssen sich künftig anmelden, wenn sie Kontakt zu Abgeordneten oder Mitgliedern der Bundesregierung aufnehmen. Verwaltet wird das Register vom Deutschen Bundestag. Es soll öffentlich einsehbar sein und bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Dass künftig auch Minister offenlegen müssen, zu welchen Lobbyisten sie Kontakt hatten, war der SPD wichtig.
Die Haupteinflussnahme auf Gesetzgebung findet gar nicht im Bundestag statt, sondern schon viel früher in den Ministerien. Dort werden erste Referentenentwürfe gemacht, dort wird auch viel Geld bewilligt, über Subventionen zum Beispiel.
Die SPD wollte zudem einen sogenannten exekutiven Fußabdruck festlegen, um nachzuverfolgen, an welchen Stellen Lobbyisten Einfluss auf Gesetze nehmen. Das hat die Union abgelehnt.
Da gilt es auszutarieren, die Hürden auch nicht zu hoch anzulegen, denn wir wollen ja einen Austausch haben zwischen Gesellschaft, zwischen Organisationen und Politik.
Der Interessenverband Lobby Control hat sich mehr erhofft.
Dass die exekutive Fußspur ausgenommen ist, ist ausgesprochen bedauerlich. Sie hätte noch mal sehr viel mehr Transparenz geschaffen, um auch die demokratische Kontrolle durch das Parlament, durch die Medien oder auch kritische Zivilgesellschaft sicherzustellen.
Schwarz-Rot will das Gesetz möglichst noch im März auf den Weg bringen.
Im Europaparlament ist es zum Bruch zwischen der konservativen EVP und der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán gekommen. Voraus ging ein jahrelanger Streit über europäische Grundwerte und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Orbán erklärte heute den Rückzug der Fidesz-Abgeordneten aus der EVP-Fraktion, der auch CDU und CSU angehören. Damit kam er einer möglichen Suspendierung zuvor.
Er ist so etwas wie der Bad Boy der EU. Ungarns Regierungschef Orbán, seit Jahren wird ihm vorgeworfen, den Rechtsstaat abzuschaffen und die Medienfreiheit zu beschneiden. Einem drohenden Ausschluss aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei, der EVP, kam Orbán heute zuvor. Per Brief teilt er mit: Wir gehen. Wir glauben nicht an immer mehr Zentralisierung in der EU. Und wir glauben auch nicht, dass eine Brüsseler Bürokratie Nationalstaaten sagen sollte, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist kein guter Weg. Doch auch wenn das selbstbewusst klingt, freiwillig erfolgt der Austritt nicht. Am Morgen hatte die EVP-Fraktion die Weichen gestellt, die Fidesz ausschließen zu können. Und zwar mit deutlicher Mehrheit von 84%. Die Abgeordneten also forcierten den Bruch mit Orbán und Fidesz. Etwas, das andere führende EVP-Politiker, etwa von CDU und CSU, lange vermieden hatten.
Klar war, dass die Fidesz-Partei unter Führung von Viktor Orbán in den letzten Jahren sich von den Werten von Kohl, von Adenauer verabschiedet hat. Und deswegen ist der heutige Schritt schade, aber er war leider Gottes nicht zu vermeiden.
Die größte Fraktion im EU-Parlament, die EVP, verliert 12 ihrer 187 Mitglieder. Wohin die gehen, steht noch nicht fest. Denkbar wäre eine Zusammenarbeit mit der polnischen PiS-Partei oder ein Andocken hier bei der Fraktion Identität und Demokratie, der die Lega aus Italien angehört, und die AfD. Der heutige Tag markiert einen Bruch, der weiter reichen könnte als die Neuverteilung von 12 Abgeordneten im EU-Parlament. Spannend ist vor allem, hält sich Orbán eine Rückkehr in die mächtige EVP offen oder entsteht nun womöglich eine neue rechtsnationale Gruppe mit Viktor Orbán als Galionsfigur?
Wegen drohender Überschuldung hat die Finanzaufsicht BaFin die Bremer Greensill Bank mit sofortiger Wirkung für den Kundenverkehr geschlossen und ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Dadurch sollen Vermögenswerte gesichert werden. Nach Angaben der Bremer Staatsanwaltschaft wurde auch Strafanzeige gegen das Institut gestellt. Die Bank gehört zur australisch-britischen Greensill-Gruppe. Sie ist dafür bekannt, Anlegern ungewöhnlich hohe Zinsen zu bieten.
Lediglich ein kleines Schild am Eingang weist in der Bremer Innenstadt darauf hin, dass hier die Greensill Bank ihren Sitz und ihre einzige Filiale hat. Das Geldhaus ist seit 2011 rasant gewachsen. Die Umsätze vervielfachten sich Jahr für Jahr, zuletzt auf 4,5 Milliarden Euro in 2020. Ein zu schnelles und instabiles Wachstum, sagt der Finanzjournalist Olaf Storbeck, der die Bank seit Jahren beobachtet.
Die Greensill Bank ist heute von der deutschen Finanzaufsicht im Grunde geschlossen worden, eingefroren worden. Die können kein neues Geschäft mehr machen, es können keine Zahlungen mehr rausgehen. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass sie zum Abwicklungsfall erklärt werden und dann im Grunde abgewickelt werden.
Die Greensill Bank lockte vor allem kleine Sparer bei ihr Geld anzulegen. Dafür bot sie über Internetportale im Gegensatz zu anderen Banken Guthabenzinsen. Mit dem Geld der Anleger wurden unter anderem dann die Geschäfte des australischen Finanzinvestors Lex Greensill finanziert, der der Bank auch seinen Namen gab. Nun ist der Geschäftsbetrieb eingestellt, das Geld der Sparer sei aber nicht in Gefahr.
Private Einleger müssen nicht um ihr Geld fürchten. Da gibt es die Einlagensicherung und man kann davon ausgehen, dass man innerhalb von einer guten Woche seine Ersparnisse wiederbekommt.
Mittlerweile hat aber die staatliche Finanzaufsicht BaFin Strafanzeige gestellt. Der Vorwurf: Unregelmäßigkeiten in den Geschäftsbilanzen der Greensill Bank. Eine Auswirkung auf die Stabilität des Bankensystems sehen die Aufsichtsbehörden aber nicht. Dafür sei die Greensill Bank zu klein.
Die Lottozahlen: 1, 9, 10, 23, 24, 27, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 4. März.
Das Tief über dem Ärmelkanal zieht morgen über Deutschland und sorgt für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht dehnt sich im Norden der Hochnebel aus. Dabei kann es stellenweise etwas nieseln. Von Westen her ziehen dichte Wolken mit Regen und Schauern herein, die gegen morgen die Mitte erreichen und im Lauf des Tages weiter Richtung Osten und Südosten vorankommen. Am Nachmittag sind auch Gewitter dabei. Heute Nacht Abkühlung auf 7 bis minus 1 Grad. Morgen in der Nordhälfte einstellige Höchstwerte, im Süden nochmal bis zu 16 Grad mild. Am Freitag viel Sonnenschein, am Vormittag im Süden gebietsweise Schnee oder Regen. Samstag im Norden, Sonntag auch im Osten oft dicht bewölkt und örtlich Schneegriesel oder Nieselregen, sonst nach Nebelauflösung sonnig und trocken.
Die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni bringen Sie gegen 21.35 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels und noch einmal nach der Sportschau in einem Tagesthemen extra auf den neuesten Stand zum Bund-Länder-Treffen.